Das Neue kann nicht aus den Strukturen des Vorangegangenen erklärt werden. Es gibt zwar, wie die Neuoffenbarung das klar zum Ausdruck bringt, in der Entwicklung ein stufenweises Nacheinander, aber keine lückenlose, aneinandergereihte Evolution. Eine blinde Kraft, ist in der Neuoffenbarung bemerkt, hat noch nie auch nur ein Moospflänzchen hervorgebracht. In Klammern Großes Johannesevangelium Band 6, 87-7. Alles Leben ist so beschaffen, dass es sich beständig verwandeln und wachsen kann durch mein ständiges Einfließen. Zur fünften Erdperiode ist dann weiter ausgeführt. Mit Beginn dieser Periode wird die Erde in eine geordnete Umbahnung um die Sonne gebracht. Tag und Nacht wechseln schon regelmäßig. Gleichwohl gibt es noch mancherlei Veränderungen, weil die Schwankungen der Erdpole noch immer bedeutend sind. Bei der Erörterung der fünften Erdperiode ist nun erstmals die Rede vom Vormenschen. Im Großen Johannesevangelium Band 8, 72 wird hierzu unter anderem Folgendes mitgeteilt. Vom Ackerbau ist bei diesen Vormenschen zwar noch keine Rede, wohl aber benutzen sie schon gewisse Tierherden, führen ein rohes Nomadenleben, haben kein Gewand und bauen sich auch keine Häuser und Hütten. Aber auf den dicken Baumästen errichten sie sich Wohn- und Ruhenester und schaffen sich Vorräte von Nahrungsmitteln, die sie nach und nach verzehren. Wenn es frostig wird, ziehen sie in wärmere Gegenden. Sprache haben sie in der Art, wie sie nun unter den Menschen üblich ist, keine. Aber sie haben besser artikulierte Laute, Zeichen und Gebärden als selbst die vollkommensten Tiere und können sich gegenseitig verständigen, was sie für ein Bedürfnis haben. Obschon diese fünfte Vorbildungsperiode sehr viele tausend mal tausend Jahre, in Klammern Millionen Jahre, währte, war unter diesen Menschen doch keine wie immer geartete Fortschrittskultur bemerkbar, sondern sie lebten ihr einförmiges Nomadenleben fort. Die Farbe ihrer noch ziemlich behaarten Haut lag zwischen dunkel und lichtgrau, nur im Süden gab es auch haarlose Stämme. Sie pflanzten sich bis Adam in den Niederungen fort. Zu den Zeiten Adams, mit dem die sechste Erdperiode beginnt, hatte die Erde wieder teilweise große Umwälzungen zu bestehen durch Feuer und Wasser, und dabei ging das beschriebene Voradamitengeschlecht mitsamt seinen Haustieren nahezu ganz unter. Lorber spricht von der Existenz der Vor- oder Urmenschen während sehr vielen Millionen Jahren. Bis vor wenigen Jahrzehnten ließen die Wissenschaftler das Vorhandensein der Urmenschen erst mit dem Quartär beginnen, so dass die Vormenschen während eines Zeitraumes von etwa 1 Million Jahren gelebt haben sollten. Erst durch die Forschungsergebnisse des bekannten Anthropologen Dr. Louis Leakey wurde im Jahre 1966 klargestellt, dass diese Annahme falsch war und dass die Vormenschen tatsächlich schon im Tertiär gelebt hatten. Die von Dr. Leakey gefundenen Fossilien sind viele Millionen Jahre alt. Damit sind die Kundgaben Lorbers auch in dieser Hinsicht vollauf bestätigt worden. Neben den allgemeinen Erörterungen über die Vormenschen erwähnt Lorber auch Einzelheiten, die in der wissenschaftlichen Literatur ebenfalls als zutreffend bestätigt werden. So wird zum Beispiel von einer bestimmten Vormenschenart gesagt, als Menschen waren sie riesig groß und stark, und sie hatten ein so starkes Gebiss, dass sie sich dessen statt der Schneidewerkzeuge bedienen konnten. In Klammern Großes Johannesevangelium, Band 8, 72-17. Klowatzki berichtet hierzu, dass dem deutschen Paläontologen von Königswald im Jahre 1925 in China Zähne vorgelegt wurden, die in ihrer Form menschlichen Zähnen ähnlich waren. Die gefundenen Zähne waren so groß, dass, wenn man von ihrer Größe auf die Kiefer und damit auf den ganzen Gigantopithecus schließen wollte, er ungefähr 3,50 Meter groß gewesen sein müsste. Ebenso weisen die Funde, die in den Jahren 1939 und 1941 in Ostjava gemacht wurden, darauf hin, dass dort Vormenschen gelebt haben, die richtige Riesen waren. Von den vielen Funden Dr. Leakeys ist sein berühmtester der sogenannte Nussknackermensch aus dem Jahre 1959, so genannt wegen der ungewöhnlich starken Zähne dieses Schädels, in Klammern Rhein-Neckar-Zeitung vom 3.10.1972. Über ein anderes Detail wird in der von Lorber im Jahre 1864 angefertigten Niederschrift Haushaltung Gottes, Band 3, Seite 453, Folgendes berichtet. Was die voradamitischen, sogenannten Tiermenschen betrifft, so finden sich von denselben wohl noch hie und da versteinerte Überreste vor. Sie besaßen unter allen Tiergattungen die größte instinktmäßige Intelligenz und bauten sich hie und da ihre höchst einförmigen Wohnungen. Auch verlegten sie die nicht so breiten Stellen der Bäche und Flüsse mit Steinen und bauten sich dadurch eine Art Brücke über solche Stellen. Diese Arbeit setzten sie nicht selten so lange fort, bis in plump terrassenförmiger Richtung oft 10 oder mehr solcher Brücken entstanden. Von diesen Menschen waren so nach die erbauten Mauern, von denen man heutzutage noch Spuren vorfindet und denen man ein sehr hohes Alter gibt. So unwahrscheinlich es klingen mag, derartige Mauern wurden gefunden. Einer der bekanntesten deutschen Anthropologen, Professor Gerhard Heberer, berichtet darüber in einem Sammelband über die menschliche Abstammung von den Australopithecinen, dass der A-Typus dieser pygmäenhaft kleinen Lebewesen kleine Mäuerchen zu bauen vermochten, die sie, wie er vermutet, als Windschutz benutzt hätten. Wen wundert es, wenn die Freunde Lorbers in ganz Österreich keinen Verleger finden konnten, der bereit war, die Schriften Lorbers zu drucken? Aus der damaligen Sicht gesehen, musste man die Kundgaben des wahren Propheten als Phantasmagorien ansehen. Wäre Lorbers Werk damals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, so hätte er zweifellos eine vernichtende Kritik erfahren. Aus der Perspektive unserer Zeit, wo wir den Flügen ins Weltall schon keine sonderliche Bedeutung mehr beimessen und uns an die ungeheuren Dimensionen des Universums gewöhnt haben, erscheinen uns auch die vorstehenden Aussagen Lorbers als die selbstverständlichste Sache der Welt, nachdem bereits von der Wissenschaft her alle Schüler der höheren Lehranstalten damit bekannt gemacht werden. Mehr als 100 Jahre nach dem Tode Lorbers vermögen wir im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen und der folgenden Generation die Wahrheit der Aussagen Lorbers zu erkennen.